Hey, hey, Camperfreunde! Willkommen zum Camper Connect Podcast. Hier stellen wir euch campingbegeisterte Menschen vor und sprechen mit euch über Nachhaltigkeit und weitere spannende Themen rund ums Campen und Connecten. Lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Campen Connect Podcast. Heute habe ich die liebe Christina zu Gast. Und wer sich gleich denkt, Moment mal, die Stimme, die kenne ich doch irgendwo her. Genau, Christina war schon mal bei uns im Podcast. Das ist schon ein bisschen her. Zusammen mit ihrem Freund, dem Andi. Und da haben sie so ein bisschen von ihren bisherigen Roadtrips erzählt als Rudis Adventures. Aber heute sprechen wir noch mal mit Christina ganz privat. Genau, und jetzt darfst du dich gerne noch mal selber vorstellen, Christina.
Ja, hallo Bea. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Christina, 34 Jahre alt und lebe seit ein paar Monaten mit meinem Partner Andi und unserem Hund Ulani in unserem Van. Ja, ursprünglich komme ich eigentlich vom Niederrhein in NRW, so an der Grenze zu Holland. Bin dann vor 4,5 Jahren quasi der Liebe wegen nach Erfurt gezogen, wo wir jetzt auch bis Ende letzten Jahres gewohnt haben. Haben vor 4 Jahren auch angefangen, unseren Camper auszubauen, den Rudi. Deswegen auch Rudis Roadbook mittlerweile.
Stimmt, genau. Inzwischen Rudis
genau,
Roadbook.
Wir haben zwischendrin nochmal gewechselt. Und ja, genau, vor 2,5 Jahren ist dann noch unsere Hündin Ulani aus dem Tierschutz bei uns eingezogen. Und seitdem sind wir immer regelmäßig zu dritt unterwegs gewesen. Und jetzt seit, ja, ein paar Monaten leben wir zu dritt in unserem Van Rudi.
Ja, das ist richtig aufregend. Ihr seid jetzt richtig Vollzeit in euren Van eingezogen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ihr schon mal bei uns in der Podcast-Folge wart. Also du mit Andi damals zusammen. Heute soll es aber nochmal um dich persönlich gehen und das, was du jetzt gerade so vorhast. Dazu gleich noch mehr. Um nur mal kurz die Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Also du und auch Andi, ihr seid schon mit Camping aufgewachsen. Wart schon in verschiedenen Fahrzeugen unterwegs, jetzt eben in eurem selbst ausgebauten Sprinter. Und ihr hattet in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass ihr jetzt ein Jahr, Fragezeichen, Vollzeit-Vanlife plant. Und ja, jetzt ist es soweit. Ihr seid Vollzeit in euren Van eingezogen. Erzähl doch noch mal, was so der Auslöser war, weshalb ihr euch dafür entschieden habt, in euren Van zu ziehen und ja, jetzt erstmal geplant für ein Jahr durch Europa zu reisen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich da jedes Mal, wo setzt man da am besten an? Also das war echt ein langer Prozess für uns. Wir waren, ja, als der Rudi ausgebaut war, ja schon jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende dann mit dem Bus unterwegs, entweder alleine oder mit Freunden auch, haben unsere Urlaube mit dem Van verbracht. Und ja, vor circa 2 Jahren, da waren wir gerade in Portugal, kam uns dann so der Gedanke, was wäre, wenn wir einfach hinbleiben könnten oder einfach für länger hier bleiben könnten. Ja. Dann sitzt man da so an einem Surfstrand in der Strandbar und spinnt natürlich so ein bisschen rum, ne? Wie es wäre, wenn man einfach mal so raus aus dem Bürostuhl könnte, mehr Zeit draußen verbringen könnte, ja, die Kulturen auch tiefer und besser kennenlernen könnte, die Länder auch besser lernen könnte, als immer nur so in circa 4 Wochen Urlaub. Ich muss sagen, das war schon damals Luxus, dass wir eigentlich immer so circa für 4 Wochen weg sein konnten. Aber ja, wenn man dann doch irgendwie sich ein bisschen mehr wünscht, reichen dann die 4 Wochen auch einem irgendwie so nicht mehr aus. Gleichzeitig war uns aber auch klar, dass wir mit unseren Jobs das nicht länger machen können, also nicht länger am Stück weg sein können. Und dann haben wir uns halt irgendwie jeder für sich so länger mit dem Gedanken passt. Natürlich spricht man dann während der Reise dann auch immer wieder mal drüber. Dann macht sich jeder auch so für sich seine Gedanken. Und letztendlich kamen wir dann so auf den grünen Zweig. Ja, dass es gerade einfach aus gesundheitlichen Gründen, sei es in Bezug auf einen selbst oder halt die Familie, einfach passt, dass wir keine festen Verpflichtungen haben, die uns davon abhalten, außer halt eben unsere Festanstellungen. Ja, und dass uns dann halt klar geworden ist, dass eigentlich jetzt der richtige Moment ist und nicht irgendwann. Ja, und so ist
Wenn
das
nicht
Ganze
jetzt, wann dann,
gewachsen.
ne?
Ja.
Ja. Ja, spannend. Genau. Ihr hattet beide noch Festanstellungen. Da hat sich auch was geändert. Da wirst du auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, genau.
Und genau, wenn man euch so folgt auf Instagram, dann ja, hat man festgestellt, dass es doch jetzt nicht ganz so einfach war, loszukommen. Ihr wolltet ja eigentlich schon früher losfahren.
Ja.
Und jetzt ist es aber endlich soweit. Wie fühlt sich das an, dass es jetzt endlich losgeht?
Ja, also ich glaube, so richtig, richtig begreifen können wir das noch nicht. Dadurch, dass es ja auch so ein fließender Übergang war. Also wie du schon sagst, wir sind nicht zu dem Zeitpunkt losgekommen, wo wir eigentlich los wollten. Deswegen, es war einfach so ein schleichender Prozess. Also unsere Wohnung haben wir ja schon zum 31.12.24 aufgelöst, sind dann eigentlich quasi schon offiziell in den Van gezogen, und wollten im Januar oder Anfang Februar aufbrechen. Ja, dann kam doch noch mal so eine kleine gesundheitliche Geschichte dazwischen und jeder kennt es, glaube ich, besonders in Deutschland, wenn man auf Facharzttermine wartet oder dann von Facharzt zu Facharzt geschickt wird, dann muss man einfach viel Wartezeit mitbringen. War im ersten Moment ein bisschen unglücklich, weil sich der offizielle Reisestart halt dann irgendwie doch immer weiter verschoben hat. Aber rückblickend war es auch wiederum gut so. Weil wir so die Chance hatten, dann wirklich uns zu 100% auch auf den Aufbau unserer Selbstständigkeit oder unseren Selbstständigkeiten zu fokussieren, Seminare zu besuchen, Beratungen in Anspruch zu nehmen, und auch tolle Leute in diesem Zusammenhang kennenzulernen. Und ja, am Ende gab es dann Gott sei Dank doch die erleichternde Nachricht, dass gesundheitlich alles okay ist. Deswegen. Ja, war es doch für irgendwas gut. Und wir waren zwischendurch schon 4 Wochen in Schweden unterwegs und 6 Wochen auf Sizilien. Deswegen war man doch irgendwie immer weg. Aber irgendwie auch nicht. Also wir sind dann ja doch immer wieder nach Deutschland zurück, haben unsere Erledigung gemacht, unsere Termine sind dann wieder los, zwischendurch wieder zurück. Und jetzt sind wir quasi so richtig unterwegs, für 2,5 Monate am Stück. Auch nochmal mit zweiwöchiger Unterbrechung in Deutschland im September. Aber da geht es dann wirklich nur um einen Besuch. Deswegen dieses Gefühl von wirklich fest Vollzeit im Vanleben, ich glaube, das kommt jetzt wirklich mit unserer aktuellen Reise jetzt erst so richtig auf. Ja.
Ja,
Dass man
cool.
wirklich weiß, man fährt nicht zurück und kann dann wirklich so in seiner Komfortzone in Deutschland wieder so seine Sachen erledigen, sondern es muss jetzt alles halt irgendwie von unterwegs passieren.
Ja, das ist bestimmt eine richtig spannende Phase. Ich freue mich
Ja.
schon, das alles so ein bisschen verfolgen zu können, ja. Jetzt seid ihr gerade wo?
Wir sind jetzt gerade den 5. Tag in England unterwegs oder den 5. Tag unterwegs und den 4. Tag in England. Ich muss jetzt gerade nochmal nachrechnen. Ja, ich glaube, so ist es. Genau, sind jetzt gerade hier in Südengland an der Küste unterwegs, wollen noch runterfahren bis Cornwall. Dann über Wales Richtung Schottland, worauf wir tatsächlich am allermeisten freuen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass uns England wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also es ist wirklich landschaftlich toll. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich vorher gedacht habe, es wäre nicht schön, aber irgendwie hat man sich tatsächlich mit England nicht so sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ja, wir sind richtig begeistert.
Sehr spannend. Und das Ganze kann man dann ja auch bei euch auf Instagram verfolgen. Den Account verlinken wir natürlich unten in den Show Notes. Genau. Und jetzt so Vollzeit im Van. Du hast vorhin gesagt, Stichwort Selbstständigkeiten. Das heißt, ihr werdet von unterwegs offensichtlich arbeiten. Wie, was genau macht ihr dann?
Ja, also ich bin mittlerweile selbstständig im Bereich Content Marketing. Bei Andi, da kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Andi kümmert sich quasi um Anwendungstests für App und Webseiten, IT-Beratung und KI-Beratung für Unternehmen, also wie Unternehmen quasi ihre Prozesse automatisieren können, um so unterm Strich wieder mehr Zeit für den Kunden zu haben. Ja. Das nochmal kurz zu Andi. Ich bin mittlerweile selbstständig im Bereich Content Marketing und ja, arbeite da mit Marken aus Tourismus, Camping, Freizeit, Outdoor zusammen und ja, alle die mit ihrer Kommunikation wirklich etwas bewegen wollen. Ja, genau.
Deine Marke heißt ja Content and Tales.
Genau.
Content ist, glaube ich, erstmal direkt so klar. Und bei Tales, da musste ich tatsächlich erstmal den Übersetzer anschmeißen, was das denn überhaupt heißt. Und das heißt Geschichten.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Mein Markennamen Content und Tales habe ich halt damals bewusst gewählt. Ich habe mir lange überlegt, unter welchem Namen möchte ich denn arbeiten, der halt auch wirklich zu 100% zu mir und meiner Tätigkeit passt. Content ist, glaube ich, ganz klar. Da geht es um das Was, also um Inhalte, die sinnstiftend, interessant sind und halt so gerne von Menschen angesehen oder gelesen werden. Und ja, bei Geschichten, das hast du schon ganz richtig übersetzt, geht es darum, quasi mit Geschichten, Gefühle und Emotionen bei der jeweiligen Zielgruppe auszulösen. Genau. Na, ich weiß nicht, ob du oder ihr, die da draußen zuhört, den Begriff Storytelling schon mal gehört habt. Bestimmt ist er euch schon mal irgendwie über den Weg gelaufen. Und ich arbeite da speziell mit sogenanntem partizipativen Storytelling. Also da geht es darum, dass die Menschen mitgestalten können. Also es geht nicht darum, irgendwelche Botschaften zu senden, die aber nur einseitig sind, sondern um ins Gespräch kommen. Also die Zielgruppe, die Nutzer in dem Fall einbinden, Perspektiven zeigen, echte Geschichten teilen. Ja, das ist für mich halt so der Kern von ehrlicher Markenkommunikation, der halt die Zielgruppe auch wirklich mitnimmt. Das ist so der eine Punkt. Und der andere ist das Erlebnismarketing. Ich weiß nicht, wer davon schon mal irgendwie gehört hat. Beim Erlebnismarketing geht es jetzt nicht nur speziell einfach darum, dass es eine Art Tourismusmarketing ist. Das kann man ganz gut verbinden, weil quasi die Werte und die Art und Weise vom Erlebnismarketing ganz gut zu so einer Branche halt auch passen. Aber Erlebnismarketing bedeutet eigentlich, dass Inhalte so gestaltet werden, dass sie sich erlebbar anfühlen. Ja, also auch hier nicht nur beschreiben, sondern quasi Bilder im Kopf auslösen sollen. Ja. Auch da soll die Zielgruppe einfach spüren, wie sich quasi ein Miteinander oder ein Aufenthalt auf dem Campingplatz oder einem Hotel einfach anfühlen würde und halt so quasi angezogen werden soll, das selber halt auch erleben zu wollen.
Kann ich mir
Ja.
total gut vorstellen. Also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass du das total gut ja, rüberbringen kannst.
Danke.
Weil gestern habe ich einen Instagram-Post von dir gesehen, da ging es um Authentizität. Und ich finde, du bringst es einfach total mit, so was du da halt auch sagst. Also ich finde, das passt richtig, richtig gut. Und ich freue
Das
mich
freut
voll,
mich.
dass du das gestartet hast. Und genau, wenn ich jetzt, also wer der zuhört, der könnte denn jetzt auf dich zukommen und sagen, hey Christina, ich habe Bock mit dir zu arbeiten, lass mal was
Also,
machen.
das ist auch so eine gute Frage. Ich habe ja auch in meiner Planung der Selbstständigkeit oder im Aufbau lange überlegt, mit wem möchte ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Und als erstes ist es mir wirklich am wichtigsten, dass es wertetechnisch und menschlich und natürlich auch inhaltlich dann zueinander passt. Also, dass da ja ein bestimmter Sinn, ein bestimmter Purpose, sagt man ja heutzutage gerne, auch dahinter steckt. Ja, und das können sein allgemein touristische Anbieter, wie schon gesagt, Campingplätze, Hotels, Anbieter für Freizeitmarken, nachhaltige Marken, für Outdoor-Aktivitäten, ja, alles, was halt irgendwie mit draußen sein, Reisen, Naturverbundenheit und halt, ja, Nachhaltigkeit auch zu tun hat.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, das Wort Purpose. Wie wichtig ist es dir, dass deine Arbeit sinnstiftend ist und dass du auch ja, da die passenden Kunden findest und die passenden Projekte? Ein paar hast du ja gerade schon genannt.
Ja, Purpose, irgendwie benutze ich das Wort eigentlich total ungern, weil ich finde, dass es mittlerweile so ein Modebegriff geworden ist. Also jeder spricht irgendwie von Purpose, aber so in vielen Fällen wird es halt nicht gelebt. Und ja, für mich ist es halt eben kein Modebegriff, sondern einfach die Grundlage meines Tuns und die Grundlage für auch für eine gute Zusammenarbeit einfach. Ich möchte mit Unternehmen und Marken arbeiten, die für irgendetwas stehen und das halt auch zeigen wollen. Ja, vor allem mit Menschen und Unternehmen, die halt dann, wie auch schon gesagt, zu mir und zu meinen Werten halt auch passen.
Ja.
Ja.
Und wenn du jetzt so unterwegs bist, wie findest du dann deine passenden Projekte oder Kunden?
Ich stehe ja jetzt gerade auch noch recht am Anfang, habe aber schon wirklich mit vielen tollen Leuten auch Kontakt gehabt. Und ich glaube, der erste gute Schritt ist einfach, sich in einem ja auch beruflichen Umfeld mit Menschen zu umgeben, die zu einem passen. So, und in Thüringen, durch den Aufbau der Selbstständigkeit bin ich da halt auch mit tollen Menschen zusammengebracht worden, wo ich auch schon ein paar ja schöne Anfragen bekommen habe, wo ich sagen würde, ja, das mache ich super gerne, da freue ich mich. Ja, und darüber hinaus gilt eigentlich immer über das sprechen, was man tut. Und nur so ziehe ich dann auch die Menschen an oder halt Projekte, die zu mir passen.
Also dann eben auf Online-Kanälen, wie Instagram zum Beispiel.
Ja, genau. Also, ne, durch die Gründungsvorbereitung bin ich da halt auch in ein gutes Netzwerk erstmal schon in der Vorgründungsphase so ein bisschen reingerutscht, glücklicherweise. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt dauerhaft unterwegs sind, ist halt so Instagram, aber auch LinkedIn und Facebook, gut, da hänge ich noch ein bisschen mit hinterher, aber das wird dann auch in nächster Zeit noch kommen, dann halt präsent und ja, werde dann darüber dann halt auch meine Kontakte pflegen und neu aufbauen. Und ich finde, wenn man halt auf eine ehrliche Art und Weise kommuniziert, kann man das auch schaffen, auch online mit den Leuten in einem schönen Kontakt zu sein und eine schöne Verbindung aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich dein Profil anguckt, dann spürt man das auf jeden Fall. Und auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Also wer sich da jetzt angesprochen fühlt, Campingplätze, Hotels, alle Outdoor-Marken, klickt unbedingt bei Christina vorbei. Sie macht das mit richtig viel Herzblut. Und ja, vielleicht werden wir ja auch von dir noch bei uns bei Camp Connect ein bisschen was lesen oder hören.
Vielleicht.
Ja, genau. Jetzt nochmal grundsätzlich zum Thema Selbstständigkeit. Wie sah dein Weg denn aus in das Content Marketing und warum hast du dich für dieses Feld entschieden?
Also ich komme eigentlich aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Mhm.
Jetzt kann ich mir denken, was hat das mit Content Marketing zu tun? Habe da ja ganz klassisch nach dem Fachabitur meine Ausbildung gemacht und war dann lange schon im kooperativen Kundenmanagement, in der Kundenberatung tätig, war da auch schon so in kleinere Projekte eingebunden, hatte dann die Möglichkeit, mich zur Krankenkassenfachwirtin und Krankenkassenbetriebswirtin vorzubilden im Rahmen von einem internen Studium. Und bin dann vor 6, ja mittlerweile dann 6,5 Jahren, in ja quasi die strategische Unternehmensorganisation gewechselt, und habe da unter anderem Qualitätsmanagement, Beschwerdemanagement, Prozessgestaltung, Verbesserungsprozesse gemacht. Aber auch, das war ein großer Punkt in diesen 6 Jahren, das Thema emotionale Kundenbindung quasi, ja, verantwortet oder halt quasi in die Kasse gebracht. Also da ging es dann erstmal darum, das Thema irgendwie zu implementieren. Das war, ja, waren damals, glaube ich, noch 8.000 Mitarbeiter und über 1 Million Versicherte. Und da hatte ich erstmal gut zu tun, das Thema überhaupt bekannt zu machen und in die verschiedenen Bundesländer quasi zu bringen. Ja, es waren dann auch verschiedene Projekte zu dem Thema, wo es dann irgendwann dann auch darum ging, Maßnahmen zu entwickeln, gemeinsam auch hier mit Mitarbeitern quasi die Prozesse gestalten, zu überlegen, mit welchen Maßnahmen kann man denn welche Zielgruppe eigentlich ansprechen und halt dann bestenfalls auch emotional binden, sodass dann ja sozusagen die Versicherten zu Fans werden, ne? Und Fans haben halt wirklich eine hohe Bindung, erzählen gerne im Familien- oder Bekanntenkreis weiter, ne? Wie toll sie denn die Marke finden, von der sie Fan sind. Und die gehen halt eben auch mit der Marke, in dem Fall mit der Kasse, dann auch durch dick und dünn. Und solche Kunden sind halt sehr, sehr wertvoll. Ja, also so bin ich quasi zu meinem Herzensthema gekommen. Also das Thema habe ich wirklich sehr, sehr gebrannt. Und wollte darauf eigentlich auch nicht mehr verzichten, weil ich halt auch finde, dass man das auch super gut aufs Marketing übertragen kann. Und da wir dann ja nun mal irgendwann an den Punkt kamen, dann wirklich mehr zu wollen, reisen zu wollen, und ich halt eben genau das nicht mehr machen konnte, halt von unterwegs, habe ich mir dann überlegt, wie kann ich denn mein Herzensthema in der Selbstständigkeit umsetzen? Und habe quasi meine Expertise aus der emotionalen Kundenbindung um ja Marketingwissen nochmal ergänzt, habe ein Weiterbildungsstudium gemacht an der IU. Das konnte ich dann halt auch super ja nebenberuflich machen und habe mich dann auch in diesem Studiengang quasi auf das Thema emotionales Marketing halt mit Storytelling dann schon fokussiert, wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben. Genau, und wusste dann eigentlich schon ganz schnell, dass dahin die Reise gehen soll in meiner Positionierung.
Das heißt, es war gar nicht ein neues Thema für dich, sondern es war ja irgendwie eine logische Weiterführung von dem, was du bisher auch schon gemacht hast.
Genau, nur beim
Ja.
Content Marketing geht es ja auch darum, wann spreche ich welche Zielgruppe, ja, zu welchem Zeitpunkt, auf welchen Kanälen an und mit welchen Inhalten. Ja, also nicht jede Zielgruppe möchte das Gleiche hören. Weiß ich nicht, eine 20-jährige Läuferin möchte was anderes hören als ein 55-jähriger Skifahrer. Ne? Also, mal so ein saloppes Beispiel einfach genannt.
Ja.
Genau, und dann speziell dann auch in die Kundengruppen eintauchen. Was sind ihre Probleme, ihre ja, Herausforderungen, Bedürfnisse? Was fühlen sie denn eigentlich? Genau, und das
Ja.
ist knüpft schon sehr stark an dem an, was ich halt auch vorher bei der Krankenkasse gemacht habe.
Ja. Ja, vielleicht auch nochmal so eine Anregung für Leute, die jetzt auch überlegen, sich selbstständig zu machen, um von unterwegs aus arbeiten zu können. Einfach mal zu gucken, welche angrenzenden Felder gibt es oder wie kann ich das, was ich bisher schon gemacht habe, irgendwie in einem anderen Bereich einsetzen oder weiterentwickeln.
Ja, genau, richtig. Also erstmal sollte das Thema, was man in der Selbstständigkeit bewegen soll, glaube ich, einfach zu, ja, 1000% zu einem selber passen. Denn wenn man nicht irgendwie dafür brennen kann, ist es, glaube ich, sehr schwer, da sich irgendwie mit Herzblut halt auch was aufbauen zu können, ne? Und diesen Herzblutfaktor, den merken auch Kunden, einfach das Gegenüber, Personen, denen man davon erzählt und ja, das ist, also glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, so ein Schritt in die Selbstständigkeit, da, also das kenne ich ja aus eigener Erfahrung, das ist ja schon nicht ganz ohne. Man gibt da was auf, also eine sichere Anstellung vielleicht, ne, das regelmäßige Einkommen. Man hat zwar eine gewisse Verantwortung, aber sie ist begrenzt, sage ich mal. Sie beschränkt sich auf die eigene Stelle. Das heißt, es ist ja ein Schritt, der Mut erfordert. Und wie war das bei dir? Hattest du irgendwelche Zweifel oder Ängste vorab beim Schritt in die Selbstständigkeit? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, also Ängste würde ich es, glaube ich, nicht bezeichnen, aber Unsicherheiten. Ich glaube aber auch, dass Unsicherheiten völlig normal sind. Ich glaube, wenn man nicht unsicher wäre, das wäre dann auch besonders in diesem Zusammenhang auch komisch. aber ja, wenn man so einen großen Schritt geht und nach ja fast 16 Jahren in so einem sicheren Hafen mit einer sicheren Stelle in einem großen Unternehmen, ist Unsicherheit, glaube ich, auch okay. Und ja, ich habe diesen Unsicherheiten versucht, bewusst entgegenzuwirken, indem ich mir Zeit genommen habe. Wie ja vorhin auch schon gesagt, das war alles irgendwie ein langer Prozess und ich habe lange auf den Schritt hingearbeitet, wusste halt also schon recht früh, was ich machen möchte und wohin die Reise gehen soll. Habe die Zeit genutzt, mir einen finanziellen Puffer aufzubauen. Das soll jetzt irgendwie gar keinen Druck irgendwie auslösen, aber man achtet dann einfach mehr drauf, was gibt man denn eigentlich für welche Dinge aus. Und wenn man weiß, man möchte im Van leben, dann weiß man schon, man kann so sein Konsumverhalten eigentlich dann doch ganz leicht herunterschrauben. Und so ist es dann auch irgendwie möglich, einen finanziellen Puffer zu schaffen. Ich habe mich über alle Themen so rund um die Selbstständigkeit informiert, habe Seminare besucht, Gespräche geführt, vor allem mit Menschen, die genau diesen Weg schon gegangen sind. Ich habe mir überlegt, was könnte denn mein Worst-Case-Szenario sein oder was könnten meine Worst-Case-Szenarien sein und mich dann ganz konkret gefragt, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und dann habe ich festgestellt, eigentlich gibt es nichts, womit ich nicht irgendwie umgehen könnte. Ich habe ja Menschen herum, um mich herum, die hinter mir stehen. Und ich weiß, es gibt halt irgendwie immer für alles eine Lösung. Vielleicht nicht immer sofort, aber irgendwann kommt man dann drauf. Und natürlich bedeutet Selbstständigkeit auch, die Komfortzone zu verlassen. Und es wird bestimmt auch Momente geben. Da bin ich davon überzeugt, dass die mich auch erwarten werden. Die werden einfach nicht schön sein. Aber richtig Angst oder echte Zweifel habe ich nicht gehabt. Vielleicht aber auch, weil es jetzt kein Sprung ins komplett kalte Wasser war, denn ja, sondern eher so ein bewusster, gut vorbereiteter Schritt. Genau, und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, die ich in dem Moment, glaube ich, gebraucht habe.
Ja. Ja, ich glaube, da sprichst du auch was Wichtiges an, was so ein, ja, ein Vorteil unserer Zeit gerade ist, dass eben ja ein gewisser Fachkräftemangel ja herrscht und dass, wenn man jetzt vom Schlimmsten sozusagen mal ausgeht und das mit der Selbstständigkeit scheitert, vermutlich relativ einfach wieder ein Job finden würde und so jetzt keine Gefahr besteht, dass man jetzt irgendwie verhungert, weil man nicht in der Lage ist, mehr irgendwie ja, zu arbeiten.
Genau.
Also das war zumindest bei mir so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, was soll passieren, ne? Wenn es nicht klappt, wenn es scheitert, dann gut, dann suche ich mir halt wieder eine Arbeit, also eine Angestelltenposition und dann, ja, geht's irgendwie weiter.
Genau so ist es, ne? Also das kann man zum einen so auf den Van-Alltag oder das Vollzeit-Van-Life beziehen, als halt auch auf ja seine berufliche Ausrichtung. Wir wissen auch nicht, wie lange uns das gefällt, Vollzeit in einem Van zu leben. Also wir machen das ja auch zum ersten Mal. Wir wissen so im Rahmen von Urlauben und Wochenenden, dass es halt super gut geklappt hat, dass der Van wirklich schon immer unser zweites Zuhause war und dass wir uns einfach super wohl fühlen. Aber wie es halt wirklich so lange, lange werden wird, im Bus zu leben, ja, das müssen wir auch erstmal sehen, ne? Und als wir uns entschieden haben, die Wohnung aufzugeben, haben wir uns gedacht, es ist, ja gut, wir fühlen uns wohl in der Wohnung und es war eine tolle Wohnung, aber es ist letztendlich nur eine Wohnung, ne? Und irgendwo, wenn wir dann sagen, wir möchten wieder zurückkommen, dann müssen wir uns halt eine neue Wohnung suchen. Das ist, man verlässt dann die Komfortzone, ja, und das ist dann auch wieder Arbeit und auch sich wieder Möbel anzuschaffen und so seinen ganzen Hausstand so langsam wieder aufzubauen. Aber niemals würden wir die Erfahrung dann missen, zu sagen, ja, wir haben es nicht probiert. Und genauso ist es halt auch mit der Selbstständigkeit. Also es ist für uns jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt gewesen, parallel zum Reisen, ja, sich da mal halt reinzufinden. Und ja, bis jetzt fühlt es sich gut an. Bis jetzt fühlt es sich auch gut an, im Van zu leben. Und wenn es sich zwischendurch mal nicht gut anfühlt, dann gibt es, glaube ich, auch schöne Airbnbs, in die man sich einmieten kann. Ja, es ist auf jeden Fall für uns spannend. Aber nichts ist halt irgendwie in Stein gemeißelt oder für immer. Und es liegt dann einfach selber, welche Entscheidungen man trifft, da wieder einen anderen Weg einzuschlagen.
Ja, genau. Es bleibt spannend und ja, Flexibilität ist ja eine der ja, wichtigsten Eigenschaften sozusagen, die man dann da mitbringen sollte, wenn man sowas macht. Und ja,
Ja.
da höre ich raus, seid ihr auf jeden Fall gut mit ausgestattet.
Ja.
Was glaubst du denn, was für dich die größten Herausforderungen sein werden, beim Arbeiten von unterwegs?
Ja, zwei Sachen, würde ich sagen. Platz und Internet.
Ja.
Also was den Platz angeht, kommen wir echt besser klar als gedacht, muss ich sagen.
Meinst du jetzt Platz im Van oder einen Platz
Ja,
zum Stehen?
Platz im Van.
Okay.
Also der Rodi ist ja auch nur 5,60 Meter lang, ne? Und ja, viele Freunde von uns haben ja auch Wohnmobile und Vans. Und wenn man dann mal wirklich dort zu Gast ist und ich denke so, boah, das ist schon krass, wie viel Platz man haben kann. Das haben wir halt nicht. Aber wir haben uns ja bewusst für den Rodi entschieden. Wir sind eigentlich auch froh, dass er so schön kompakt ist, denn wir sind ja auch öfter gerne mal so abseits der Straßen unterwegs, der Querstraßen. Ja, und alles hat halt irgendwie dann so seinen Platz. Also wir sind ganz glücklich darüber, dass wir ein festes Bett haben, eine feste Sitzecke, unsere Nasszelle mit Trockentrenntoilette, Küche halt. Und das ist schon irgendwie so ein Raumwunder. Aber trotzdem hat man ja Zeug, was man so zum Leben braucht. Und das ist ja, irgendwie ist ja gefühlt alles, was wir noch haben hier in diesem Van. Also Sternchen, wir haben noch ein paar Kisten bei den Eltern eingelagert. Man braucht ja doch nicht alles unterwegs, aber so, was man so für seinen Alltag braucht, ist ja alles jetzt hier irgendwie auf diesen Quadratmetern dabei. Und da muss ich sagen, haben wir uns eigentlich ganz gut eingefunden. Also für mich ist immer wichtig, ich brauche insbesondere zum Arbeiten halt Ordnung. So, aber wenn jedes Teil so seinen festen Platz hat, ist es zwar schon irgendwie organisiertes Chaos, aber für mich passt das zum Thema Platz. Und die größere Herausforderung ist das Thema Internet. Also wir haben einen fest verbauten Router an Bord und sind damit grundsätzlich auch sehr gut ausgestattet, haben ungefähr, ich glaube, 600 Gigabyte Datenvolumen zur Verfügung. Also 400 Gigabyte über so eine Datenkarte und dann die anderen 200 Gigabyte über unsere Verträge. Ja, aber tatsächlich sind die Gegebenheiten vor Ort dann doch halt ganz unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Als wir jetzt im Frühjahr auf Sizilien waren, war das auch so, dass wir ankamen und ganz schlechtes Internet haben. Dann haben wir aber Gott sei Dank recht schnell gemerkt, dass wir zwischen den einzelnen Netzanbietern, die es gibt, quasi switchen können, dass es eine Website gibt, wo die Antennen eingezeichnet sind und demnach haben wir dann auch unsere Stellplätze ausgewählt, dass wir wussten, aha, okay, da oben ist eine Antenne von und auf der anderen Seite ist eine Antenne von Netzanbieter so und so. Und dann hat das echt auch super gut geklappt. Jetzt hier in England, das ist ein bisschen anders. Wir haben uns hier im Vorfeld informiert, dass unser deutscher Vertrag hier gilt. Also da gibt es, glaube ich, allgemein noch auch eine gesetzliche Übergangsregelung bis zum 31.12.25, wo wir ja zum Glück noch reinfallen. Was uns aber keiner gesagt hat, auch nicht von unserem Netzanbieter, dass man im Ausland, explizit in England, hier, wenn man im Roaming unterwegs ist, gedrosselt wird. Das heißt,
Ach.
es ist Netz da, also von LTE bis 5G. 5G eher noch ein bisschen seltener, aber das braucht ja jetzt auch nicht zwingend. Also 4G klappt ja auch ganz gut und selbst LTE. Aber es kommt kaum etwas durch. So, und dann, ja, es ist natürlich die Herausforderung, wie findet man hier einen Platz, wo man gutes Internet hat, wenn ja grundsätzlich Netz da ist. Bestes Beispiel war letztens, wir waren hier auf einem, standen auf einem Parkplatz von den Old Harry Rocks, das sind so Kreidefelsen. ganz beliebtes Ausflugsziel. Und man konnte nur entweder 10 Pfund in Kleingeld in bar zahlen oder halt mit App. So, wir hatten weder 10 Pfund Kleingeld, noch hatten wir Internet. So, alle Engländer drumherum, also es waren wirklich zu 99% Engländer, haben hier ganz fröhlich mit der App irgendwie dann ihr Parkticket gelöst, sind dann losgewandert. Ja, und wir standen dann da und haben gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Müssen wir jetzt hier tatsächlich wieder fahren? Das wäre ja total schade. Wir hatten LTE und auch irgendwie zwei oder drei Balken. Wir hatten einfach kein Internet, um in diese App reinzukommen.
Verrückt.
Dann ist Andi auf die Idee gekommen, mal zu so einem Café zu laufen, was ein bisschen entfernt lag, und hat sich dann da ins WLAN eingeloggt und konnte dann unser Parkticket lösen. Aber natürlich, ja, war das dann nur so eine temporäre Lösung allgemein, weil wir wussten, wir müssen ja auch noch arbeiten. Und ich wusste ja auch, dass wir unseren Termin hier heute haben, den ich ja auch gerne wahrnehmen wollte. Ja, und dann sind wir wirklich bestimmt 1,5 Stunden gefahren, bis wir irgendwo wieder annehmbares Internet hatten. Ja, genau. Also das ist halt einfach so ein Worst-Case-Szenario, wenn du das Gefühl hast, du kannst im Moment einfach nichts reißen, obwohl du vermeintlich gut vorbereitet bist. Aber auch da ist wieder das Schöne, dass wir hier so eine tolle Community haben. So viele Leute, die uns entweder schreiben, ach cool, dass ihr in England unterwegs seid und wir freuen uns drauf, oder uns schreiben, weil sie uns Tipps geben. Und mit diesen Menschen, insbesondere mit denen, die auch schon hier waren, kann man dann auch sprechen, wie sie es halt gehandhabt haben. Ne? Also nicht alle davon leben im Van und müssen auch arbeiten, aber da bekommt man trotzdem schon mal ganz gute Tendenzen. Und jetzt
Ja.
werden wir wahrscheinlich dann später ins Supermarkt fahren und eine englische SIM-Karte kaufen, sodass wir nicht mehr als Tourist im Roaming unterwegs sind. Und damit sollte es wahrscheinlich auch gehen.
Ja,
Aber man muss halt
das.
auch da sich irgendwie Puffer setzen, am besten, wenn man halt Termine hat, schon ein paar Tage im Voraus irgendwie planen, sich einen Ort suchen, wo Internet ist. Ja.
Wie habt ihr das denn rausgefunden, also dass ihr jetzt als Touristen gedrosselt werdet?
Ja, recherchiert.
Oh Mann.
Einfach ganz viel recherchiert und Erfahrungsberichte gelesen. Und ja.
Ja, verrückt.
ChatGPT ist auch mal eine gute Hilfe bei sowas.
Ja.
Also ich achte mal darauf, dass mittlerweile, dass mir halt auch Quellen genannt werden. Aber das hilft schon bei der Recherche immer ganz gut.
Ja. Ja, es gibt immer wieder Dinge, auf die man einfach nicht vorbereitet ist und man kann ja auch gar nicht auf alles vorbereitet sein. Ja, von daher sehr, sehr aufregend das Ganze.
Ja, wir haben tatsächlich schon überlegt, ob wir uns nicht Starlink hierher bestellen. Mit Starlink haben wir uns schon vor einem Jahr mal befasst, bevor wir unseren Vertrag für die Datenkarte abgeschlossen haben oder aufgestockt haben auf 400 Gigabyte. Ja, und haben da herausgefunden, dass Starlink ja auch noch gar nicht so aktiv ist, zumindest nicht in allen Ländern, die wir halt auch bereisen wollten. Deswegen haben wir dann gedacht, dann macht das vielleicht jetzt auch noch so keinen Sinn. Und wir versuchen es erstmal mit unserer Datenkarte, hatten ja dann auch ein halbes Jahr vorher unseren Router erst frisch gekauft und verbaut mit Antenne auf dem Dach. Und irgendwie will man dann ja doch erstmal versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber bevor es dann doch Starlink wird, haben wir uns dann überlegt, versuchen wir es mal mit der SIM-Karte und checken das mal aus.
Ja,
Ja.
weißt du jetzt schon zufällig aus dem Kopf so ungefähr, was da so eine Datenkarte kostet? Also ist es vergleichbar mit dem hier in Deutschland oder ist es günstiger oder teurer?
Also es soll günstiger sein. Ich weiß es nicht genau, weil es gibt da ja auch verschiedene Anbieter. Also ich glaube so zwischen 20 und 40 Euro monatlich. Ich kann es aber nicht genau sagen, weil wir
Ja.
müssen erstmal gucken, welches Netz und wo wir die herbekommen. Und
Ja.
ja.
Ja, kannst du ja gern noch mal eine kurze Info dann schicken, wenn ihr da was gefunden habt. Dann können wir das vielleicht als Tipp auch noch
Gerne.
mit in den Shownotes aufnehmen.
Sehr gerne.
Ja, cool. Genau, jetzt haben wir über die Herausforderungen gesprochen. Wie organisierst du denn unterwegs deine Arbeit? Wie machst du das mit Deadlines? Also man möchte ja schon doch dann ja auch irgendwas vom Land sehen, wenn man da unterwegs ist. Also machst du dir dann Arbeitstage, Arbeitszeiten oder ja, welche Tools nutzt du dafür, um das zu organisieren? Welche Strategien hast du dir da so überlegt?
Also ich bin gerade noch dabei, mich so richtig in meinen Workflow einzufinden und da halt so die beste Work-Life oder eher Work-Travel-Balance für mich zu finden. Habe aber auch festgestellt, dass es keinen Sinn macht, sich irgendwie feste Zeiten einzulegen, sondern dass, wenn man halt ja das Arbeiten und Reisen miteinander verbinden möchte, dass man da schon auch flexibel sein muss. Und ja, ich plane so, ja, dass ich einfach schaue, wie ist die Wetterlage in den nächsten Tagen, ja, wie ist die Auftragslage natürlich auch. Hat man dann vielleicht auch mal spontane Termine oder muss jetzt irgendwas in einer bestimmten Zeit fertig werden? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Zeitziel von 1, 2 Wochen habe, dann wird das natürlich alles auch wieder ein bisschen anders aussehen. Dann hat das natürlich erstmal Vorrang. Aber halt auch je nach Internet muss man dann so ein bisschen planen, ne? So ein Tag wie gestern, da braucht man denn jetzt nicht irgendwie sich an den Laptop setzen, weil man mit dem Internet, oder wenn man mit dem Internet eh nicht klarkommt, dann ist das auch verschenkte Zeit und zieht, glaube ich, nur noch mehr runter. Ja, aber man kann so halt auch schön frei planen, wenn man weiß, man hat sonnige Tage vor sich, dann ist man tagsüber unterwegs, unternimmt was, geht raus, ist aktiv. Und ich setze mich dann auch sehr gerne abends nochmal dran. Also ich habe schon in der Schulzeit und im Studium festgestellt, dass ich abends halt super produktiv bin. Das ist bei Andi Gott sei Dank auch so. Deswegen war auch ja sehr einig. Und ja, das wird darauf hinauslaufen, dann wirklich tagsüber unterwegs sein, ab nachmittags oder abends dann anfangen zu arbeiten, plus halt Schlechtwettertage oder halt einfach mal dann, wenn halt Deadlines immer näher rücken oder kurzfristig gesetzt werden, dass man halt einfach dann ganze Arbeitstage macht, um halt seine Aufträge dann zu erledigen.
Ja, lustig, dass das bei euch auch so passt mit dem Biorhythmus,
Ja.
dass ihr beide eher so die Arbeitstiere seid. Ja.
Ja, das ist wirklich Zufall, aber spielt uns
Ja.
natürlich in die Karten.
Ja, voll. Ja, dann könnt ihr ja die Tage auch total gut nutzen, wenn ihr dann morgens erstmal unterwegs seid und ein bisschen dann euch da auch das Land anschauen könnt.
Genau. Ja, du hattest, glaube ich, noch nach Tools gefragt, ne? Was so generell die Organisation meines Arbeitsalltags angeht, starte ich gerade mit Notion. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt oder anderen hier was sagt. War vorher bei ClickUp. Das ist so ein Projektmanagement-Tool. Auch nicht schlecht. Aber ich werde da jetzt gerade so zu Notion wechseln, weil da die Schnittstellen zu anderen Programmen halt auch viel besser sind, ne, zum Beispiel zu ChatGPT. Ne, wenn man jetzt irgendwie mit ChatGPT unterstützend arbeitet, kann man sich das halt auch direkt in Notion übertragen lassen. Oder was halt auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man bei Notion ja die Kunden und Kundinnen halt viel leichter in Projekte einbinden kann und mit denen halt bei Notion zusammenarbeiten kann, ohne dass sie jetzt großartig hier einen kostenpflichtigen Account brauchen. Das ist bei ClickUp leider nicht so einfach. Deswegen, ja, steht bei mir da jetzt gerade so der Wechsel an. Ansonsten Apple-Kalender ist halt, finde ich, immer eine gute Sache, wenn man halt jetzt Apple-Nutzer ist. Oder halt einfach bei Apple die Notizen-App. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin und mir kommt gerade eine Idee, hau ich es dann mal schnell in die Notizen rein oder mache ein Sprachmemo. Ja.
Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, du bist ja auch jetzt gerade quasi am Start noch und probierst noch aus und baust dir so deine Routinen auf und probierst aus. Was würdest du sagen, wie viel Zeit das am Anfang der Selbstständigkeit so einnimmt, überhaupt erstmal in diese eigenen Prozesse reinzukommen? Also das eine ist ja das inhaltliche Arbeiten, was man dann schon macht für Kunden in deinem Fall. Und das andere ist ja, sich selbst erstmal die ganzen Prozesse und Routinen aufzubauen, Tools zu recherchieren, zu gucken, komme ich damit klar, oder brauche ich noch was anderes, brauche ich noch was Zusätzliches? Was würdest du sagen, jetzt gerade so am Anfang oder jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo du gestartet bist, wie war da so der zeitliche Anteil?
Ich glaube, ich kann dir da jetzt gerade gar keine Zahlen nennen. Ich kann aber sagen, dass es viel Zeit gekostet hat. Deswegen muss ich sagen, war es jetzt gar nicht so schlimm für uns, dass wir nicht so pünktlich die Reise starten konnten wie geplant. Also es war natürlich blöd, ne, aus den Gründen, wie vorhin schon genannt. Aber wir haben da recht schnell halt auch den Vorteil für uns draus sehen können oder draus ziehen können, dass wir uns dann wirklich um diese Themen, die du jetzt halt gerade angesprochen hast, dann auch in Ruhe kümmern können. Ja, da sind schon einige Tage und Wochen so reingeflossen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich auch mit dem Schreiben von einem Businessplan halt wirklich ausgiebig und meiner Finanzplanung auseinandergesetzt habe. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Muss, je nachdem, ob man da jetzt irgendwie auf Fördermittel angewiesen ist oder nicht, oder halt irgendwie für sein Unternehmen gegebenenfalls einen Kredit irgendwie beantragen muss oder so. Aber für mich war es halt auch wirklich super, nicht mal so zu reflektieren und das Ganze halt auch einfach mal aufzuschreiben. Ja, was mache ich denn eigentlich so wirklich auf den Punkt genau? Für wen mache ich es? Wer sie ist genau meine Zielgruppe und warum ist es genau meine Zielgruppe und wie sieht der Markt denn aus? Um mich herum, regional, aber auch überregional und so. Wie sollte ich meine Finanzen planen? Welche Ausgaben werde ich denn perspektivisch privat und beruflich auch haben? Also das würde ich schon trotz des Aufwandes auch jedem irgendwie raten, dass für sich so einmal aufzuschreiben und zu durchleben, aber das kostet halt einfach Zeit. Bin ich halt noch leider so ein sehr perfektionistischer Mensch. Also es geht bestimmt auch mit weniger Zeit. Das ist einfach so, ja, leider irgendwie, manchmal ist es gut, manchmal weniger gut, meinem Naturell irgendwie geschuldet, dass ich irgendwie da sehr perfektionistisch unterwegs bin. Und da muss ich mich selber manchmal bremsen, dass man auch schon starten kann, ohne dass es halt irgendwie perfekt ist. Und so ist es ja letztendlich trotzdem. Also so richtig am Ende ist man, glaube ich, nie, sondern man entwickelt dann ja auch so seine Prozesse und seine Positionierung auch, glaube ich, nochmal weiter, wenn man dann gestartet ist und dann erstmal spürt, was möchte denn überhaupt, was möchten denn meine potenziellen Kunden überhaupt von mir haben?
Ja,
Ja.
ich finde, das ist halt ein Punkt, der oft einfach nicht gesehen wird. Wenn man sich selbstständig macht, so dieses ganze Drumherum, ne, dass man halt nicht nur die eigentliche Arbeit an sich macht, also bei dir jetzt Content und Storytelling und bei uns vielleicht das Programmieren der App und so, sondern dass es halt einfach noch sehr viel drumherum gibt an Struktur, die geschaffen werden muss, an Organisation, an Planung und ja auch Vorplanung im Sinne von, ja, Finanzen, wie sieht das eigentlich alles aus? Wie wird das sein? Es ist ja immer nur eine, also es ist ja ein Blick in die Zukunft dann, was die Vorausplanung angeht. Man kann es ja nie hundertprozentig sagen, aber ja, sich da einfach auch Gedanken drüber zu machen, da darf gern noch mehr drüber gesprochen werden, finde ich.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, habe ich das jetzt irgendwie, ich möchte jetzt ja keinem Angst machen oder so, ne, dass es halt einfach viel ist, aber oft ist es ja so, dass jeder bekommt, glaube ich, so, je nachdem, wie so das Interesse da ist, auch mal irgendwelche Werbung, Anzeigen von irgendwelchen digitalen Nomaden angezeigt und ich helfe dir oder ich, was hat kein Beispiel, raus aus dem 9-to-5 und arbeite da, wo andere Urlaub machen. Und ich finde, das, klar, das hat natürlich auch irgendwas mit Angebotsgestaltung und so zu tun, aber ich finde es immer schade, dass so, wenn es um das Thema digitale Nomadentum und unterwegs arbeiten, dass oft wichtige Punkte halt auch einfach untergehen, ne? Und Dinge, die einen wirklich erwarten, wenn man diesen Schritt geht. Und das ist alles überhaupt nicht schlimm. Deswegen, ich wollte da jetzt keinem irgendwie Angst machen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da mit offenen Augen halt an die Sache rangeht, das realistisch sieht, sich halt auch die Zeit irgendwie nehmen kann. Also wir sind da wirklich eigentlich dankbar, dass wir da in der komfortablen Situation sind, dass wir uns halt auch wirklich in Ruhe darum kümmern konnten. Und ich glaube, das wäre jetzt wirklich parallel zum Reisestart. Also das alles von unterwegs zu machen, hätte, glaube ich, erstmal auch ein bisschen überfordert. Deswegen war es dann auch ganz gut, das Ganze
Ja.
aus Deutschland noch so starten zu können.
Ja. Ja, also Angst braucht man da nicht vor zu haben. Es sollte einem nur irgendwie bewusst sein, ne? Dass man es einfach nur im Hinterkopf hat, dass da eben auch noch ja, Organisations- und Planungsthemen auf einen zukommen. Und es kann ja auch Spaß machen. Es sagt ja keiner, dass es keinen Spaß macht, ne? Nur es ist halt ja ein Teil davon, ein Teil des
Also
Ganzen, ja.
genau, um noch vielleicht was zu ergänzen, es macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Es ist zwar, man verlässt seine Komfortzone, aber man lernt so viele Dinge dazu, die einem sonst total fern gewesen wären, wenn man sich jetzt nicht aus der Komfortzone ausbewegt hätte. Also da haben Andi und ich gestern noch so drüber gesprochen, dass ja, ne, das war ein Schritt, auch aus der Festanstellung rauszugehen. Aber wir haben in diesen paar Monaten so viel Neues dazugelernt, so weit über den Tellerrand hinaus gucken müssen und uns so weiterentwickelt, schon in diesen paar Monaten. Das ist irgendwie Wahnsinn gewesen. Und das hätten wir niemals gemacht, wären wir einfach weiterhin in den Jobs geblieben.
Ja.
Also da tritt man schon manchmal so ein bisschen auf der Stelle, ne, wenn man da nicht gerade irgendwie weitere Karriereentwicklungsperspektiven hat oder so, oder vielleicht einfach gar nicht so in dem Moment erstmal den Bedarf sieht, macht man halt einfach so sein Ding, ne? Für viele ist es in Ordnung, ist es ja auch vollkommen, wenn man vielleicht sogar noch eine Familie hat, liegt der Fokus eher darauf und man ist dann auch froh, dass wenn man einfach jobtechnisch sein Zeug machen kann in den Feierabend und dann Zeit mit der Familie zu verbringen, kann ich total gut nachvollziehen. Aber wir hatten halt irgendwie so das Gefühl, dass ja, das für uns noch nicht so das gewesen sein kann, was uns da halt im Job dann in dem Moment so getroffen hat. Und
Ja.
deswegen war die Entwicklung, glaube ich, schon echt für uns sehr positiv.
Ja, sehr schön. Ja, dann, ich glaube, wie du jetzt so an deine Kunden gewinnst, da haben wir ja schon drüber gesprochen, oder möchtest du da noch was hinzufügen?
Ja, genau. Also hier Sichtbarkeit über Social Media ist halt unentbehrlich, ne? Also es war, glaube ich, noch nie so einfach wie in der heutigen Zeit quasi ja in Anführungsstrichen kostenfrei Werbung für sich im Internet zu machen. Zwar muss man das Ganze dann irgendwie selber in die Hand nehmen und es ist auch garantiert nicht einfach, insbesondere so als Business-Account ist es halt nochmal schwieriger, als wenn ich das jetzt hier mit unserem Reise-Account Rudys Roadbook vergleiche, weil halt einfach so das Interesse, das perspektivische Interesse von Menschen halt für Business-Themen dann schon natürlich geringer ist als jetzt für Reisethemen. Aber dennoch finde ich, sollte man halt diesen Weg dann auch nutzen über Instagram, LinkedIn, einfach der Welt erzählen, was mache ich denn, was habe ich vor, was ist mein Sinn dahinter? Und wer sich das Ganze dann anhören möchte, das ja, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn es einem nicht gefällt oder nicht interessiert, ja gut, dann ist es auch okay, dass man sagt, gut, dem Profil folge ich jetzt einfach nicht. Aber das ist halt einfach schon mal eine gute Möglichkeit. Und ja, das hat man wahrscheinlich auch an jeder Ecke, aber Netzwerk ist einfach key.
Yes.
Das habe ich damals schon so im Angestelltenverhältnis gelernt. Da war ich ja auch viel mal so auf Veranstaltungen oder habe selber Veranstaltungen moderieren müssen oder so, ne? Viel da unterwegs. Aber in der Selbstständigkeit erlebe ich das jetzt nochmal ganz, ganz anders. Also meine ersten Aufträge kamen jetzt hier nicht über Werbung, die ich gemacht habe. Ich habe ja jetzt so, wie gesagt, stehe ja noch am Anfang, habe jetzt noch keine großartige Werbung für mich geschaltet, sondern eher über Menschen, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise verbunden war. Ja, deshalb, wie vorhin auch schon gesagt, ist es einfach wichtig, über das zu sprechen, was man tut. Und wenn man halt einfach mit dem Herzen bei einer Sache ist, dann spürt es das Gegenüber und daraus entsteht dann oft Interesse, ganz ohne Druck und halt einfach Vertrauen.
Ja,
Ja.
Vertrauen ist, glaube ich, wichtig, ja.
Ja.
Ja, du bist ja jetzt gerade in diesem Prozess total drin und hast ja eben auch schon gesagt, was du auf jeden Fall noch anderen raten würdest, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen, ne? Also sich da vorher irgendwie Gedanken zu machen, was Finanzplanung und Positionierung, Zielgruppe und sowas angeht. Hast du noch weitere Tipps für Leute, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen, aber ja, noch so ein bisschen zögern?
Ja, also erstmal, also sag ich mir mittlerweile immer, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Ja, das ist
Also
auch ein
das ist eigentlich,
schöner
glaube ich,
Spruch.
voll der abgedroschene Spruch mittlerweile, aber ich habe gemerkt, dass da irgendwie was dran sein muss und da halt auch einfach irgendwie Wahrheit drin steckt. Gut, also für mich war es, wie gesagt, hilfreich, da mich mit anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen. Jetzt habe ich natürlich auch das Glück, dass ich meinen Wohnsitz in Thüringen habe. Denn in Thüringen gibt es wirklich große und tolle Unterstützungsangebote. zum Thema Gründung und Unternehmensnachfolge. Das wird in Thüringen halt sehr gefördert und deswegen hat mir das am Anfang auch voll viel Sicherheit gegeben. Aber wenn man jetzt nicht aus Thüringen kommt, also für die, die aus Thüringen kommen, das heißt das TEX, das Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmertum, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber vielleicht ist ja jemand aus Thüringen dabei, der auch mit der Idee spielt und das ist zwar aktuell, glaube ich, nur ein Projekt, gefördert vom ja, Land Thüringen, vom Freistaat Thüringen und der EU, weil halt gerade einfach so die Gründerstruktur und Unternehmensnachfolgen halt ja da eher unterdurchschnittlich hoch ist, besonders halt auch im ländlichen Bereich. Aber es gibt auch, das habe ich auch anfangs genutzt, als ich noch nicht mit dem Text quasi zusammengearbeitet habe, gibt es auch Unterstützungsangebote beispielsweise von den IHKs, ne? Also da werden auch kostenfreie Seminare angeboten zum Thema ja Gründung, was erwartet mich denn alles überhaupt? Oder halt einfach mal so die Augen offen halten nach Unternehmernetzwerken oder Gründernetzwerken. Da gibt es halt auch einige private, da zahlt man dann irgendwie einen kleinen Unkostenbeitrag. Dass man irgendwie einfach mit anderen Gründungsinteressierten oder Gründern in Kontakt kommt, um sich da halt mal regelmäßig irgendwie austauschen zu können. Ja, also das ist wirklich mein größter Tipp, würde ich sagen. Und dann, ja gut, man kann es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, aber einfach machen.
Ja.
Selbst wenn man irgendwie mal loslegt oder einfach erstmal nur anfängt, sich mit diesen Gedanken zu befassen, ist es, glaube ich, schon ein riesengroßer Schritt. Ja, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Die Dinge entwickeln sich meist erst im Laufe des Prozesses. Und ja, wichtig ist, Entscheidungen nicht übers Knie zu brechen. Also man kann ruhig gerne mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Das mache ich auch. aber man sollte, glaube ich, nicht alles zerdenken. So, wenn
Ja.
man alles zerdenkt, dann bleibt man wahrscheinlich meistens eher so auf dem Standpunkt, wo man gerade ist und lieber im sicheren Hafen. Und wenn das halt die Lösung ist, ist es ja auch gut. Aber es wäre schade, wenn dann irgendwie auch ein schöner Plan, der Erfolgsaussichten hat, daran scheitert. Und ja, einen perfekten Moment gibt es, glaube ich, nie. Man weiß nie, was das Leben noch so mit sich bringt. Und deswegen ist, glaube ich, einfach immer jetzt der perfekte Moment, um sich zumindest gedanklich schon mit Themen auseinanderzusetzen.
Ja, total. Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Also besser kann man es ja eigentlich nicht sagen, ne? Jetzt ist der perfekte Moment, sich zumindest ja anfangen, damit auseinanderzusetzen. Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier deine Einblicke gegeben hast in deinen Alltag und ja in die Selbstständigkeit, in den Start, in den Start des Vollzeit-Vanlifes ja auch. Und ja, ich bin wie gesagt total gespannt, wo es euch hinführen wird, sowohl jetzt örtlich als auch ja inhaltlich mit eurer Arbeit. Und ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir uns noch mal wieder hören.
Ja, das glaube ich auch. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja.
Sehr schön.
Gut.
Dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Reise, ganz viel Spaß beim Erkunden von der Insel Großbritannien,
Danke.
ja,
Danke.
insgesamt. Und ja, dann freue ich mich, wieder von euch zu lesen und zu hören.
Ah, danke schön.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, euch die Campo Connect App runterzuladen, um euch mit campingbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen, Camper-Events zu finden und euch auszutauschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, abonniert den Podcast und bleibt gespannt auf weitere Episoden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Camping.